vivo
sterbe des alles erben und ich werde ihm Gott sein und wird mir Sohn sein.
Amen. Wer überwindet, der wird es alles erben. Amen. Erben. Ja, wird den haben. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, über Gott wohlgefällig dienen. Das war ja ein Thema in der Konferenz in Polen. Da haben sie eine ganze Woche darüber gesprochen. Ich habe es nur indirekt mitbekommen, weil wir im Urlaub auch quasi ein bisschen diese Konferenz wiederholt haben. Und es ist, Gott wohlgefällig dienen ist eine Sache, die, ich möchte mal so sagen, da sollten wir uns auskennen. Die momentane Situation und auch vielleicht die momentane Verwirrung stellenweise zeigt auch, dass wir hier doch einen Mangel haben. Zu wissen, was bedeutet es, Gott wohlgefällig zu dienen. Und es ist wie immer so, es gibt ein paar Grunddinge, die einfach sind, wenn wir sie hören, wenn wir mit ihnen konfrontiert werden. Es ist immer einfach, solange nicht irgendjemand kommt und uns komplizierte Dinge darüber erzählt. Ja. Ich glaube, wenn wir vor ein paar Jahren darüber gesprochen hätten, das wäre nicht so schwierig gewesen. Heute ist es schwieriger, weil es alle möglichen komischen Lehren gibt. Gell. Gott wohlgefällig dienen, das war letztes Mal sehr wichtig, oder Bruder mitgeteilt hat. Wir fingen mit Hebräer 4, Vers 16 an, zumindest für mich war das auch sehr wichtig. Dieser Vers, der zeigt, wo muss denn unser Dienst beginnen? Wo beginnt denn ein wohlgefälliger Dienst? Wo fangen wir an? Wo müssen wir starten? Und das Wort zeigt uns in einem Bild, im Blick auf den Alten Bund natürlich. Im Alten Bund war es so, der wichtigste Ort in Israel zur Zeit des Alten Bundes? Wo war der wichtigste Ort? Ja, einmal kann ich sagen, der wichtigste Ort war Jerusalem. Und in Jerusalem war auch nicht alles gleich, sondern da gab es noch einen Ort, der war noch wichtiger. Was Jerusalem ausgezeichnet hat, war, da gab es einen Tempel. Ja, und der Tempel allein hat auch noch nicht ausgereicht. Juhu, wir haben einen Tempel, alles gut. Nein, in diesem Tempel gab es einen speziellen Bereich, oder es gab mehrere Bereiche. Und ein Bereich wird ganz besonders hervorgehoben. Und auf das bezieht sich der Hebräer 4, Vers 16, nämlich er sagt, auch vor dem Thron der Gnade. Und wo war der Thron der Gnade? Das war im Allerheiligsten. Also der Tempel hat drei Bereiche. Du hast einen äußeren Bereich, in den konnte quasi jeder rein. Ja? Wenn ich ein Opfer gebracht hätte im Alten Bund, dann wäre ich mit meinem Opfer gekommen und hätte es im äußeren Bereich abgegeben. Einen Priester. Und der hätte es für mich geschlachtet. Ja, das heißt, da konnte sogar ich hin, wenn ich was mitgebracht habe. Aber dann gab es einen inneren Bereich, da konnten nur noch die Priester hinein. Das war das Heilige, ja, das wissen wir. Da durftest du nur als Priester rein. Als normaler Bürger hattest du da keinen Zutritt. Und dann gab es noch einen noch inneren Bereich. Den allerinnersten Bereich. Und das war dieses Hochheilige. Und in diesem Allerheiligsten gab es den Thron der Gnade. Und wenn man sich vorstellt, wie oft ein normaler Bürger da hineinkam, gar nicht. Der hatte gar keinen Zutritt. Und selbst ein Priester hatte normalerweise auch keinen Zutritt. Es gab nur einen einzigen, der hinein durfte. Und das nur einmal im Jahr. Also, um Gott wohlgefällig zu dienen, müssen wir in diesem Bereich, und im Alten Bund durftest du nur einmal eine bestimmte Person einmal im Jahr. Und der neue Bund, und das ist das gravierend Neue für mich, gewaltig, heute hat jeder, der das Leben des Herrn aufgenommen hat, Zutritt in diesen Bereich. Weißt du, da wo früher nur einer einmal im Jahr hinein durfte, dürfen wir alle heute. Und zwar jederzeit. Er sagt hier, darum. Das ist schon gewaltig. Darum, weil das so ist, weil Gott das alles vorbereitet hat, lasst uns mit Freimut vorwärts kommen. Also, ich meine, man braucht tatsächlich, also wenn du jüdisch geprägt bist, bin mal gespannt, Hanna, ihr habt ja jetzt jemanden, die ein bisschen jüdisch geprägt ist, wie die das sieht. Aber wenn du jüdisch geprägt bist, da hast du ja vor diesem Allerheiligsten einen Mordsrespekt. Und ihr wisst ja, die Trennung zwischen Heilig und Allerheiligsten war im Alten Bund auch symbolisiert oder wurde räumlich dargestellt durch einen Vorhang. Und wann ist dieser Vorhang beseitigt worden? Ja. Als der Herr starb. Da heißt sogar, der Vorhang zerriss von oben bis unten. Gott selber hat diesen Vorhang zerrissen und gesagt, jetzt ist frei, jetzt dürft ihr rein. Und jetzt beginnt der neue Bund und der neue Bund ist im Verhältnis zum anderen. Das ist das Besondere, dass heute jeder Zugang hat und dass auch jeder, der dienen will, da rein muss. Wir sind nicht mehr im Vorhof und sollen da immer bleiben, sondern Gottes Wunsch ist, dass wir hineingehen vor den Thron der Gnade. Was früher so schwierig und unmöglich war, da können wir heute voller Freimut können wir da hineingehen. Und warum ich das nochmal mit zeige, das hat Alexander letztes Mal ja schon besprochen, aber einfach uns und mir auch wieder neues Bewusstsein zu geben, jeder Dienst im neuen Bund muss dort beginnen. Weißt du, du musst ja immer einen Startpunkt haben. Wo starte ich? Wir machen eine Diskussion, diskutieren, wir kommen zum guten Ergebnis und dann legen wir los. Ja? Oder wo starten wir? Starten wir dort, wo der Herr ist. Weil der Thron der Gnade ist, dort ist die Gegenwart des Herrn. Und wie es hier auch heißt, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Wir müssen dienen, das war letztes Mal auch ein wichtiger Punkt, wir dienen vom Thron der Gnade aus mit seinem Leben. Weil wir können immer mit uns selber dienen. Ärmel hoch und schaffe. Also selber dienen geht gut. Ein gutes Beispiel für einen, der ganz am Anfang, den allererste, der versucht hat, mit seinem eigenen guten Sein zu dienen, den kennen wir alle von der Schrift, das war der Kain. Der Kain wollte gleich Gott dienen, mit was hat er gedient? Mit dem, was er erworben hat, mit dem, was er angebaut hat, für das, was er geackert hat. Er hat von morgens bis abends war auf dem Acker, er war nämlich ein Ackermann und folglich hat er auch was geerntet und das wollte er Gott bringen. Und Gott sagt, kann ich nicht gebrauchen. Nehme ich nicht an. Es muss alles passen. Und Abel war einer, er hat gedient mit dem, was Gott wohlgefällig war. Und wir müssen mit ihm, mit seinem Leben dienen. Warum ich das betone? Vor den Thron der Gnade zu kommen, kann niemand für mich machen. Das muss ich selber machen. Jeder von uns muss dahin. Wenn wir dem Herrn dienen wollen, müssen wir dort anfangen. Und dort ist nur Gott. Und dort redet auch nur Gott. Und dort findest du auch nur Gott. Und da darf auch nichts anderes sein als Gott selber. Wenn da irgendwas anders ist, Gesetz und Lehre und sonst was, Gesetz ist übrigens auch dort, aber es ist zugedeckt mit dem Thron der Gnade. Dort regiert Gott. Und da muss unser Dienst anfangen. Und da muss ich lernen, von dort loszugehen, zu starten. Und dann heißt es, wir dienen mit seinem Leben. Das war letztes Mal auch noch ein wichtiger Punkt. Eben, ich fange nicht nur am Thron der Gnade an, sondern ich bleibe am Thron der Gnade. Ich behalte diese Gnade, weil ich soll ja hier Gnade finden. Und dann in Kapitel 12, Vers 28 heißt es dann, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott wohlgefällig dienen. Das heißt, ich komme zum Thron der Gnade, um Gnade zu holen und behalte diese Gnade und diene mit dieser Gnade. Und dann ist mein Dienst auch Gott wohlgefällig. Und alles andere, ja, kann nicht wohlgefällig sein, wenn es nicht vom Thron der Gnade ausgeht. Ja, heute habe ich, das war eigentlich nur eine Wiederholung, um alle ein bisschen auf den Punkt zu bringen, heute habe ich ja diesen Vers gewählt in Offenbarung 21,7, wer überwindet, der wird es alles ererben. Es geht nicht nur darum, zu beginnen. Anfang ist gut. Abraham hat angefangen, er war in Ur von Chaldea und dann wurde er berufen auszuziehen. Und dann ist er ausgezogen, aber dann war es das nicht, zum Glück. Es ging nicht nur darum auszuziehen, sondern er sollte auch zu einem Volk werden. Er sollte ein Land in Besitz nehmen. Er sollte Erfahrungen mit Gott machen und am Ende sollte er sogar erben. Und auch wir haben angefangen und der neue Bund zeigt uns, wir sollen nicht nur anfangen, sondern wir sollen auch zur Reife kommen. Gott hat auch was vor mit uns. Es reicht nicht, gerettet zu sein. Ja, ist doch wunderbar, gerettet zu sein. Also, weißt du, wenn du mit der Luftmatratze aufs Meer rausfährst und dabei einschläfst und feststellst, oh, drumherum ist nur noch Wasser. Und dann kommt ein Boot und rettet dich, dann bist du gerettet. Wunderbar. Dann in dem Fall reicht's. Bin wieder am Leben. Kann wieder weitermachen. Aber Gott hat uns nicht nur gerettet, damit wir jetzt wieder so weitermachen, sondern Gott hat uns gerettet, damit wir ein Ziel erreichen. Die Errettung ist nötig, aber sie ist nicht das Ziel. Der Rettungsschwimmer, der Ding ist jetzt nicht da, der Andi, der macht der Rettungsschwimmer, dem sein Ziel ist, sein Job ist, Leute zu retten. Wenn die wieder gerettet sind, ist alles in Ordnung. Er kann nach Hause gehen und kann sagen, heute habe ich gute Arbeit geleistet. Aber Gott hat was vor mit uns. Er will uns zur Reife bringen. Und damit wir dieses Ziel erreichen, braucht es bestimmte Dinge. Und das möchte ich eigentlich heute Morgen ein bisschen schauen. Was brauche ich, damit ich das Ziel erreiche? Vielleicht nochmal ganz am Anfang den Vers in 1. Mose 15, Vers 4. Da beschreibt er nämlich, der Hebräerbrief bezieht sich ja viel auf Abraham. Und da kommt nämlich ein Vers, den auch der Hebräerbrief immer wieder so ein bisschen zitiert. Deswegen habe ich gedacht, die Studie mal zu lesen. Wenn man gute Brille hat oder gute Augen, da kannst du mal vorlesen. Kai, hast du gute Brille?
Siehe, brauchst du noch besser, ja? Das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben.
Genau. Als Abraham war in der Situation, da heißt, um diese Dinge geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorkommt. Geht, der wird dich beerben. Abraham hatte damals ein Problem. Er hatte keinen Erbe. Und ohne Erbe, was nützt all sein Reichtum? Was nützt der, wenn du noch so viel hast und du weißt, eines Tages musst du das abgeben und du hast niemandem das mitgeben kannst. Und ein Stück weit geht es Gott genauso. Gott möchte uns auch erben lassen. Ja, der Herr ist ja ans Kreuz gegangen, er ist gestorben und damit hat er auch so ein Erbe für uns verfügbar gemacht. Und er möchte gerne, dass wir dieses Erbe einnehmen. Dass wir dieses Erbe auch empfangen. Es geht wirklich darum, nicht nur gerettet zu sein, sondern ja, zu erben. Zu bekommen, was Gott der Vater in aller seiner Fülle uns bereitet hat. Und da möchte ich nur ein paar Verse mit euch heute Morgen lesen, um einfach ein bisschen nochmal einen Eindruck zu bekommen, was nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Römer 4, Vers 13, habt ihr gestern schon gelesen, gell? Römer 4, ja. Habe ich mitbekommen, wahrscheinlich auch Vers 13.
Nee.
So weiter hinter mir dran. Römer 4, Vers 13. Denn nicht durch das Gesetz wurde Abraham oder seinen Nachkommen die Verheißung zuteil, dass er der Erbe der Welt sein sollte, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Weil an der Stelle, wo ich vorher gelesen habe, heißt es, und Abraham glaubte Gott und Gott hat ihm das zur Gerechtigkeit angerechnet. Damit wir die Verheißung ererben, ist der Glaube nötig. Naja, ist schon kein Problem, wir sind alles gläubig. Aber sind wir das immer? Glauben wir immer? Haben wir den Namen zurecht? Oder ist es manchmal nur Theorie? Die Jünger sagen auch, der Thomas haben wir heute Morgen zitiert, denn an mancher Stelle haben die Jünger gesagt, wir glauben, und dann der Thomas in der entscheidenden Stelle sagt, ich glaube nicht. Erst wenn ich sie, vorher glaube ich es nicht. Glaube und Glaube ist nicht immer dasselbe. Wir haben sicher alle an den Herrn geglaubt, sonst wären wir nicht hier. Wir haben ihn alle aufgenommen. Aber im Leben, leben wir ein Leben des Glaubens? Oder ist es doch oft auch Schauen? Oder sonst was, gell? Und das heißt, um ans Ziel zu kommen, es braucht diesen Glauben. Den Glauben, der uns von Abraham gezeigt wird. Ein Glaube, der auch der Erfahrungen macht. Ein Glaube, der mal getestet wird. Ein Glaube, der auch mal keiner ist. Abraham war zwar der Vater des Glaubens, aber er war nicht immer erfolgreich in der Sache. Manchmal war er auch voller Unglaube. Wo er nach Ägypten gegangen ist, war er voller Unglaube. Sogar als Gott ihm kommt und sagt, du wirst einen Sohn bekommen, den Isaak, was sagt er da? Er sagt, möge doch Ismael vor dir leben. Warum? Er war jetzt mittlerweile 99. Soll ich jetzt noch ein Kind kriegen? Ich, der ich 99 Jahre alt bin. Deswegen heißt ja der Isaak, ja, wisst ihr, was Isaak heißt? Lachen. Der Abraham hat gelacht und die Sarah hat gelacht. Beide mussten sie lachen, dass sie noch einen Sohn bekommen. Weil es war so unglaublich, ja. Aber Abraham hat viele Erfahrungen gemacht und eigentlich der Glaube hat auch damit was zu tun, dass wir nicht nur bei Gott, vor Gott stehen, im Allerheiligsten, sondern dass wir auch mit Gott gehen. Stehen und gehen. Ich gehe durchs Leben mit ihm und ich suche ihn. Ich mache Erfahrungen mit ihm. Und das soll eigentlich normalerweise meinen Glauben stärken, sodass die Erfahrungen tiefer werden. Er konnte nur die Verheißung erben, heißt hier, denn nicht durch das Gesetz wurde Abraham oder seinem Nachkommen die Verheißung zuteil, dass er der Erbe der Welt sein sollte, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Er hat die Verheißung bekommen im Glauben oder durch Glauben. Das heißt, der Glaube gilt immer festzuhalten. Oder Karl? Hast du jetzt genug festgehalten? Kannst du jetzt am Ende gehen, glaubenstechnisch? Im Glauben bist du nicht in Rente, weißt du? Schaffenstechnisch sind wir vielleicht mal in Rente, aber im Glauben gibt es keine Rente. Da geht es bis ans Ende. Da zählt festzuhalten. Gell? Die Verheißung festzuhalten im Glauben. Okay, ich muss mich beeilen. Kolosser 3, Vers 23. Paulus sagt einmal zu den Galatern, den Vers haben wir ja auch vor nicht so langer Zeit gesprochen, da heißt, ihr habt den Glauben im Geiste angefangen, wollt ihr im Fleisch verlängern. Wir haben im Glauben angefangen, bleiben wir im Glauben. Ja? Weil ich gern nochmal was Neues machen. Die Welt will uns immer wieder was Neues zeigen. Wir brauchen nichts Neues. Wir müssen an dem festhalten, was schon immer war. Mit Glauben anfangen und mit Glauben enden. Und dann in Kolosser 3, 23, 24, könnt ihr zusammen lesen.
Alles, was ihr auch tut,
das arbeitet von ganzer Seele, als dem Herrn und nicht dem Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Belohnung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient als Sklaven dem Herrn Christus.
Okay, hier bin ich irgendwie spannend, dass ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Belohnung das Erbe empfangen werdet. Hier ist irgendwo Belohnung und Erbe, es passt so ganz nett, aber irgendwie das Erbe und Belohnung ist doch irgendwo zusammen. Ja. Also je mehr Belohnung, je mehr Erbe. Und was hier ja sehr gut rauskommt, ist, eine Belohnung gibt es als Lohn nur der treu dient. Und zwar dem Herrn. Alles, was ihr auch tut, das arbeitet von ganzer Seele als dem Herrn. Wir sollen anfangen den Dienst im Allerheiligsten und wir sollen auch dienen. Im Grunde in dieser gleichen Haltung und an diesem gleichen Ort, im Allerheiligsten. Wenn wir den Menschen dienen, wer belohnt es? Wenn es die Menschen lohnen, was gibt es da noch bei Gott für einen Lohn? Gibt es keinen mehr. Gell? Der Herr, ich finde, es ist immer gut, weißt, ist mal, in der Situation vergisst man es zwar, der Herr sagt, wenn du betest, geh in deine Kammer und bete. Und wer wird es lohnen?
Der
im Verborgenen zieht. Das heißt, niemand sieht es, kommt keiner, klopft dir auf die Schulter, ach Philipp, heute mal wieder, hast du so viel gebetet, es war so gut. Mach weiter so.
Alles klar.
Wenn ich das mache, was hatte Philipp davon?
Nimmer viel,
er hat jetzt Ehre und ich
will es nicht genommen.
Also, was kann er tun, damit ich sie nicht nehmen kann?
Nee, was kannst du tun?
Ja, was lassen. Ich kann es lassen und was kannst du tun?
In die Kammer gehen.
Du machst es verborgen. Dann kann ich es, weißt du, wenn der an der Tür steht, hier beim Eingangstür, kurz vor der Versammlung und dann ganz innig betet für die Versammlung, weißt du, dann werde ich sagen, gut, Philipp, weiter, nächste Sonntag machst du es auch.
Auf der Straße.
Dann haben beide nichts davon, weißt du. Ich habe ihm die Ehre genommen und er hat sie. Aber wenn wir es im Verborgenen machen, weißt du, viele Dinge machen wir und ob wir es den Herrn machen oder den Menschen, es wird dann meistens offenbar, spätestens, wenn du keine Ehre dafür kriegst. Wenn du keinen Lohn dafür kriegst, ja. Wenn dich niemand lobt, dich niemand ehrt, das gar niemand auffällt, scheinbar. Nur dir. Dir fällt es jeden Tag auf. Ich diene da jeden Tag und niemand merkt's. Merkt ihr das jetzt nicht langsam? Und dann bin ich noch sogar sauer. Ich bin sauer, weil ihr mir meinen Dienst nicht honoriert. Oder?
Mhm.
Und wem habe ich gedient?
Ja, den Menschen.
Du hast den Menschen gedient, weißt du? Das ist, ich sage es nur deswegen, das ist gar nicht der Fall, den gibt es so oft, ja. Den gibt es in vielen Fällen. Und es soll eigentlich, wenn dann so eine Situation kommt, wo in uns Frust ist, vielleicht sogar, ja, weiß nicht, Ärger, wie auch immer man das nennen mag, weil jetzt niemand es honoriert, dann ist so ein Vers kostbar. Wir sollen es dem Herrn machen. Unser Dienst ist kostbar vor dem Herrn. Weißt du, als der Herr auf der Erde war, hat er nicht geschaut, ob die Menschen sehen, was er tut. Der ist morgens aufgestanden, ist auf den Berg, wo es dunkel war, hat gar niemand mitgekriegt. Der kam schon wieder zurück, da haben die Jünger wahrscheinlich noch geschlafen. Weil dem Herrn war es nicht, er hat es nicht gemacht um der Menschen willen. Und wir wissen vom Bild, von gerade in den Evangelien, wie der Herr mit so vielen Leuten immer konfrontiert war, die alles äußerlich gemacht haben. Gebetsquasten. Gebetsquasten, das war, man sollte an dem Kleid unten quasi so Franzeln haben und ich sollte einen daran erinnern, dass man beten soll. Und manche haben besonders lange gehabt, weißt du, die waren dann, die gingen schon rund auf den Boden, weißt du. Und dann hast du gedacht, boah, der will aber beten, der hat es aber richtig, der nimmt es richtig ernst. Und er sagt, na, mach sie von mir aus nochmal 10 Meter länger. Spielt doch keine Rolle, es bringt doch gar nichts. Du musst beten und nicht Quasten machen. Aber, oder es gibt ja, man soll das Wort immer vor seinen Augen haben, sich immer damit beschäftigen. Weißt du, was der Jude draus gemacht hat? Der hat so genau ein Stück neues Bibel genommen in ein kleines viereckiges Schächtele und hat sich da oben hingebunden. Und deswegen, wenn ihr mal seht, so jüdische Leute vor der Klagemauer, die haben dann so ein Band um den Kopf, gell? Und da oben hängt so ein Kästle und da ist die Bibel drin, weil sie sollen das Wort immer vor Augen haben. Und? Ist das das, was Gott will? Bring das dich voran? Gibt es dir Ehre? Vielleicht vor den Menschen, sicher nicht vor Gott. Gell? Wir machen so viele komische Dinge, weil wir lieben es. Ich liebe es ja auch, also ich muss ja zugeben, wenn ihr mich lobt und mir auf die Schultern klopft, das macht mir Spaß. Also macht weiter so.
Das macht weiter. Haben wir es jemals gehabt?
Also was ich in jedem Fall nicht leide, wenn mich jemand kritisiert, kann ich mal Frau fragen. Oder meine Kinder. Da bin ich sofort dafür, dass es nicht geht. Dann habe ich gleich Argumente, dass es zu unrecht ist. Nee, was das Wort sagt, wir sollen dienen und der Herr braucht Diener. Wir brauchen Diener des neuen Bundes. Aber ein Diener des neuen Bundes, der muss es hauptsächlich seinen Hauptdienst, seinen allerwichtigsten Dienst, der geschieht im Verborgenen. Deswegen alles so zur Schaustelle, weißt du, das ist gar nicht neuer Bund. Das ist nicht einmal alle Bund. Das ist Religion. Die Religion macht tolle Sachen. Aber es ist nur, wie war es mit den Götzen? Nichts. Wir waren ja im Urlaub. Letzten Tag sind wir leider, nein, zum Glück gegangen. Weil da war ein großes Fest. Da haben sie dann auf den Schiffen lauter Götzen da spazieren gefahren. So viel nichts. Aber die Leute sind geströmt. Warum? Das war natürlich eine tolle Sache. Irgendwelchen Figuren dazu zu gucken, die man schmückt. Das mögen wir Menschen. Äußerer Schein ist nicht einmal, ich erhole das Ding, nicht einmal lebendig, ja, aber wir lieben es, weil es ist Schau. Aber Gott liebt das Verborgene. Und wenn wir etwas tun, wir sollen es tun, dem Herrn. Und das sieht nur Gott. Ich bin auch immer ganz zu meinem Chef sagen, ja, ich mache das so gerne für dich. Aber ob ich es wirklich tue, das weiß nur Gott. Und deswegen ist so wichtig, dass wir da auch unsere Haltung prüfen. Ja? Herr, wie mache ich das? Mit was für einer Haltung diene ich in der Gemeinde? Mit was für einer Haltung diene ich in der Familie? Mit was für einer Haltung begegne ich den Menschen? Ist es wirklich eine Haltung aus der Gnade heraus oder ist es eine Haltung aus mir heraus? Und das Schöne ist, wir haben den Thron der Gnade. Weil so ein Leben kannst du nur leben, wenn du aus dem Thron der Gnade schöpfst. Wenn du vom Thron der Gnade nimmst. Weil wie kann ich was nur tun, um Gottes Willen, ohne dass ihr mich lobt? Das widerspricht meiner Seele, die will gelobt werden. Hanna, muss man Kinder loben?
Ja.
Ja, man muss sie loben. Kinder muss loben, sonst werden sie krank. Aber ist zu viel Lob gut?
Nein.
Kann man auch nicht, gell? Zu viel Lob ist auch nichts, ja. Wir brauchen beides, aber wir brauchen vor allem das Lob beim Herrn. Und das kriegen wir dann, wenn wir ins Verborgene gehen. Okay, jetzt haben wir noch eins, zu viel bringt es auch nicht. Hebräer 6, Vers 11 möchte ich noch ganz kurz, sonst wäre es doch ein bisschen nicht ganz ausreichend. Ich brauche den Glauben, ich brauche den Ort, wo ich beginne. Ich brauche die richtige Haltung und Ausrichtung, nämlich ich diene dem Herrn. Und ich brauche Hebräer 6, Vers 11 bis 12, können wir mal lesen.
Wir wünschen aber ernstlich, dass jeder von euch denselben Eifer beweist zur völligen Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erhalten.
Amen. Ja, hier haben wir Glaube, wir haben die Verheißungen, wir haben Erben und wir haben noch was, nämlich Geduld. Wir brauchen auch Geduld oder Ausdauer. Der andere Vers heißt Ausdauer. Wir brauchen Geduld und Ausdauer. Das heißt, es genügt nicht nur das zu tun, Konferenzzeit war wunderbar, jetzt geht's richtig los, sondern was der Herr sucht, ist auch die Ausdauer. Zu bleiben in diesem Weg. Und ich merke immer wieder, Urlaub ist eine schöne Zeit, aber eigentlich das Leben lebt man doch im im normalen anderen Zeitraum. Ja? Weil, was ich tue, wie ich so bin, ist das Wichtigste, ist tatsächlich die Zeit im Alltag. Weil dort ist die Entscheidung. Guck, wir sitzen heute Sonntag hier in der Versammlung 2 Stunden, 2,5 und dann gehen wir wieder auseinander. Was wir tun, wie wir mit dem Herrn vorangehen, das geschieht im Alltag. Und da brauchen wir Geduld. Da brauchen wir Ausdauer, gell? Da brauchen wir wirklich ein Festhalten. Dass es nicht nur am Sonntag ist, weißt du, nicht nur Sonntag, juhu, wir sind alle ganz geistig, weil wir sind jetzt hier und dann gehen wir raus und alles ist vorbei. Der Herr braucht und wir selber brauchen auch diese Ausdauer. Damit dann auch was Bleibendes geschaffen wird.
Herr Jesus. Amen.